Asis Ains US Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 31. Juli 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puja Stuti, Sri Unun, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident besuchte Katastrophengebiete in Lombok, West Nusa Tenggara. Nationalbehörde zur Milderung der Katastrophen. BNPB, kein Ausländer, stop in Rinjani. Indonesien und der Iran kooperieren im Kinderschutz. Berechnungsmethode der Armutsrate der Behörde für Zentralstatistik BPS liegt über dem Standard der Weltbank. Industriegebiete außerhalb der Java steigen sich. Indonesien errang eine Goldmedaille beim internationalen Mathe-Wettbewerb. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo kondolierte den Todesopfern und Überlebenden angesichts des Erdbebens in Lombok in der Provinz West Nusa Tenggara. Dies sagte der Präsident Joko Widodo beim Besuch im Bezirk Oslombo am Montag, den 30. Juli dieses Jahres. Wie bereits bekannt, erschütterte ein Erdbeben mit der Stärke 6,4 auf der Richterskala die Inseln von Lombok und Sumbawa in der Provinz West Nusa Tenggara am Sonntag, den 29. Juli um 18 Uhr. 47 Meter indonesischer Zeit. Dort besuchte der Präsident Joko Widodo den Flüchtlingsort Imadayen im Distrikt Zambelia. Der Präsident will sich vergewissern, dass die Milderung der Naturkatastrophen Auswirkungen schnell und gut durchgeführt werde. Die Gesundheitspflege, die Logistikversorgung und der Grundbedarf für Flüchtlinge sowie die Notbildungsbedienung sollen vorhanden sein. Nach der Meldung der Nationalen Radio-Nachrichtenagentur KBRN sammelt die Nationale Behörde für Katastrophenmilderung BNPB die Daten, wie viele Häuser zerstört sind, sodass die Regierung sie wieder bauen kann. Der Leiter des Zentrums für Informationsdaten und Öffentlichkeitsarbeit der Nationalbehörde zur Milderung der Katastrophen BNPB, Sutopo Purwonugroho, bestätigte, dass auf dem Berg Rinjani durch das Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richterskala das Lombok, Sumbawa und Bali erschütterte, keine ausländischen Stadtbürger gestorben sind. Das sagte Sutopo Purwonugroho am Montag, den 30. Juli dieses Jahres in Jakarta. Im Zufolge gebe es auf dem Rinjani-Berg einen Todesopfer aus Makassar, Süd-Sulawesi. Der Gouverneur von West Nusa Tenggara, Zainul Majdi, hat den 5-tägigen Notfallstatus zur Milderung der Katastrophen in seiner Gegend vom 29. Juli bis zum 2. August dieses Jahres festgelegt. Die Festlegung der Notfallreaktionszeit wird an der Lage vor Ort angepasst. Es sind momentan durch dieses Erdbeben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen und 355 Menschen verletzt. Mehr als 5000 Menschen wurden evakuiert. Etwa 1400 Gebäude sind zerstört. Die Regierungen Indonesiens und des Irans haben den Vertrag gegenseitigen Verständnisses über die Behegung der Frauen, den Kinderschutz und die Entwicklung der Frauen unterzeichnet. Die indonesische Botschaft in Teheran gab am 30. Juli dieses Jahres bekannt, dass dieser Vertrag von der indonesischen Ministerin für die Befähigung der Frauen und der Kinderschutz, Yohana Yembise, und der iranischen Vizepräsidentin für Frauen- und Familienangelegenheiten, Masoomeh Ebtekar, gestern den 30. Juli unterzeichnet wurde. Dieser Vertrag ist das Ergebnis der vorigen Treffen zwischen Yohana Yembise und Ebtekar am 27. April 2017 in Mashhad und am 1. Mai dieses Jahres in Jakarta. Es handelt sich bei diesem Vertrag unter anderem um den Kinderschutz, vor allem Gewalttaten und Belästigung, einschließlich des Einflusses der Digitalmedia, um die Teilnahme der Frauen an der Politik, die Stärkung der Wirtschaft für die Wohlfahrt der Frauen und Kinder und um die Bereitstellung der Information- und Kommunikationstechnologie. Dabei sagte Ministerin Yohana Yembise, dass die Unterzeichnung dieses Vertrages der wichtige Moment sei, um die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und dem Iran weiter zu identifizieren, die vor allem mit dem Kinder- und Frauenschutz in den beiden Ländern verbunden seien. Der indonesische Minister für die nationale Entwicklungsplanung, Bambang Brojonegoro, erklärte, dass die von der indonesischen Regierung über die Behörde für Zentralstatistik BPS durchgeführte Methode zur Berechnung der Armutsrate immer noch höher als der von der Weltbank festgelegte Standard sowie der provinzielle Mindestlohn ist. Beim Forum Merdeka Barat 9 mit dem Thema Fakten der Armutsbekämpfung, die am Montag, den 30. Juli 2018 in Jakarta stattfand, sagte Bambang Brojonegoro, dass die Berechnung von Armutsrate von BPS unter Verwendung von Prokof-Referenzzeit und des verschiedenen Standards für die ländliche und städtische Gebiete durchgeführt werde.
Itu sudah di atas standar yang biasa ditentukan World Bank, yaitu 2 dolar per hari. Ini adalah 2,5 dolar per hari.
Es liegt über dem üblichen World Bank Standard, der 2 dolar pro tag beträgt. Das sind 2,5 dolar pro tag. Und wir müssen es auch Präsident auf dem Statistendorf sehen. Und es ist pro Kopf und Monat. Also ja, jeder lebt meistens in einer Familieneinheit. Unsere Familie hat durchschnittlich 2 bis 3 Kinder, also ist ihr Kind zwischen 3 oder zwei Leuten. Also wenn es 400.000 gibt, sollen sie eher mit 5 multipliziert werden. Eigentlich 2 Millionen pro Monat in Jakarta gibt es bis zu 3,1 Millionen pro Monat. Ja, der Punkt ist mit dem Standard übereinstimmt, der auch international festgelegt wurde. Bambang Brojonegoro erklärte weiter, dass BPS Visir die Armutsrate von Nahrungsmittel- und Nicht-Nahrungsmittelgruppen berechnet habe, die nicht auf dem US-Dollar-Wechselkurs gegenüber der Rupiah basiert, die jetzt durchschnittlich 14.400 Rupiah pro US-Dollar beträgt. Die Größe des Industriegebietes außerhalb der Insel Java erlebt eine Erhöhung von 28,01% im Jahre 2014 auf 42,42% im Jahre 2017. Das sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto in Jakarta. Laut ihm gab es im Jahre 2014 74 Industriegebiete mit 36,3000 Hektar groß und im Jahre 2017 87 Industriegebiete mit 59,7000 Hektar groß. Erlangga Hartarto bestätigt, dass das Industrieministerium die Entwicklung der Industriegebiete außerhalb der Insel Java dies diene dazu, die Verteilung der nationalen Entwicklung zu beschleunigen. Da die Verfügbarkeit der Flächen außerhalb der Insel Java immer noch relativ breit sei, sei der prozentuale Anstieg der Industriefläche außerhalb der Insel Java höher als in Java, erklärte Erlangga Hartarto weiter. Dem Minister zufolge gab es auf Java 57 Industriegebiete und auf Sumatra 21 Industriegebiete, auf Sulawesi 4 Industriegebiete und auf Kalimantan 5 Industriegebiete. Das Industrieministerium habe die Entwicklung der integrierten Industriegebiete durch den Bau verschiedener Infrastrukturen gefördert, um die Investoren in der Entwicklung ihres Geschäftes in Indonesien zu erleichtern. Es ist dem Studenten des Bandung Technologieinstitut ITB gelungen, eine Goldmedaille beim 25. internationalen Mathe-Wettbewerb in Bulgarien zu erringen. Der Wettbewerb fand in der American Universität in Blagoevgrad vom 22. bis zum 28. Juli dieses Jahres statt. Etwa 351 aus 50 Ländern nahmen daran teil. Der Sekretär des Information- und Sozialkulturbereichs in der Indonesischen Botschaft in Bulgarien, Nurul Sofia, sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in Sofia am Samstag, den 28. Juli, dass beim Mathe-Wettbewerb der Vertreter vom Team des Indonesischen Ministeriums für Forschung, Technologie und Hochschule, Rio Fandi Dianko, aus der Universität Indonesien eine Silbermedaille errang. Dabei erringen auch Al-Zimna Badril Umam und Adrian Wiradinata von der Gajah Mada Universität Yogyakarta sowie Hopin Christophen Tang vom ITB 3 Bronzemedaillen. Liebe Zuhörer des Sima Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.906,65 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.478 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.549,77 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 51%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Musik.
Nation, der größte Inselstaat der Welt. Indonesia ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, West Java, das Sie kennen. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurswelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom Indonesischen Staatsrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema die Änderung der Herausforderung von AS-China-Handelskrieg zur Exportchance, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung sollte die Herausforderungen ändern, eine Chance zu werden, um vor Handelskrieg zwischen beiden Weltwirtschaftsgiganten, den USA und China, zu stehen. Die zunehmende Spannung des Handelskriegs, die von der Auferlegung des Importzoll an bestimmte Waren hervorgerufen wird, hat die Warennachfrage geschwächt. Daher sollte die Regierung den Handelskrieg beider Länder mit verschiedenen Strategien, die den Export in jedes Land erhöhen können, zu verwenden. Das indonesische Handelsministerium hat eine kurzfristige oder sechsmonatige Strategie, eine mittelfristige oder 18-monatige und langfristige oder dreijährige Strategie. Die kurzfristige Maßnahme beinhaltet eine bilaterale Annäherung mit den USA und China. Kurzfristig wird Indonesien die USA auffordern, um das Programm von Generalist System of Preferences, GSP, sogenannte das Allgemeinen Präferenzsystem zu verlängern oder den Einfuhrzoll von 0% für bestimmte Waren aus Entwicklungsländern zu befreien. Indonesien wird auch die Handelslücken von den USA und China füllen. Indonesien hat das Potenzial, chinesische importierte Produkte, die von den USA blockiert werden, wie Stahl und Aluminium, zu füllen. Indonesien wird wahrscheinlich auch die importierten Produkte aus den USA, die China verboten werden, nämlich Stahl und Aluminium, füllen. Beispielsweise kann Indonesien mit China das Handelsabkommen vom ASEAN-Fluss China nutzen. Wie bekannt, können die fast 95% produzierten Waren doch verkauft werden, wenn in China den Mangel an Waren passiert. Indonesien kann sie füllen. Die Schwächung der Rupiah gegenüber dem US-Dollar sollte auch die Wettbewerbsfähigkeit des Preises der indonesischen Exportprodukte stärken. Aber im Gegensatz dazu wird dies die Importausgaben sich weiter erhöhen.
Es ist notwendig, die Einfuhr zu kontrollieren. Das Handelsministerium wird den Import von Konsumgütern kontrollieren. Der Import muss nach dem Bedarf und Plan berechnet werden, sodass dies nicht übermäßig ist. Mittelfristig wird das Handelsministerium die Nutzung des Zollpräferenzabkommens fördern und den Tarif von Rohstoff- und Investitionsgütern reduzieren. Für langfristige Zeit wird eine Diversifizierung des Exports in die nicht traditionellen Länder durchgeführt. Man kann sagen, dass was die Regierung derzeit tut, schon auf dem richtigen Weg sei, um den anhaltenden Handelskrieg zwischen den USA und China zu überwinden. Es bleibt zu hoffen, dass die Strategie die vorhandene Herausforderung ändern könnte, um eine Chance für das Wirtschaftswachstum Indonesien zu werden. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 31. Juli. Wir beginnen mit den Ereignissen vom 31. Juli 1914, an dem das Aceh-Institut in einem niederländischen kolonialen Versuch entstand, mit dem Ziel Aceh zu erobern. Das Aceh-Institut wurde am 31. Juli 1914 auf Initiative von Professor Dr. Christian Snook durch den Beschluss Nummer 61 von der niederländischen Kolonialregierung gegründet. Die Schriften über Aceh, die von östlichen Experten aus den Niederlanden und von westlichen Schriftstellern, die eine Studie in Aceh gemacht hatten, wurden alle im Aceh-Institut gesammelt. Die Ernsthaftigkeit der holländischen Kolonialregierung bei der Erforschung der Eigenschaften und Kultur von Aceh spiegelt sich in der Gründung des Aceh-Instituts wieder. Christian Snook wurde sogar nach Mekka gesendet, um den Islam zu erforschen, damit er bei den Menschen in Aceh während der Realisierung der Untersuchung leicht integriert werden konnte. Schließlich wurde er zum Leiter des Aceh-Instituts gewählt. Wir kommen nun zum 31. Juli 1963, an dem das Manila-Abkommen von der Malaysian Föderation, der Philippinischen Republik und der Indonesischen Republik unterzeichnet wurde. Das Abkommen Manila, auch genannt Manila Accord, war eine Vereinbarung durch den philippinischen Präsidenten Diosdado Macapagal und der Republik Indonesien über den übereinstimmenden Status von Nord-Kalimantan nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Indonesien und Malaysia. Das Treffen der Länder fand vom 7. bis zum 11. Juni 1963 in Manila statt. Die Teilnehmerländer hatten den Wünschen der Menschen in Sabah, Nord-Borneo und Sarawak gemäß dem Kontext des Anhangs der UN-Generalversammlung zugestimmt. Mit Bezug auf die UN-Entscheidung gaben alle drei Länder die Möglichkeit, die allgemeinen freien Wahlen in Sabah, Nord-Borneo und Sarawak durchzuführen. Und es gab keinen Zwang, den Status der Staatsangehörigkeit zu bestimmen. Thank you. beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 31. Juli 1985, an dem das Multimedia Training Center MMTC in Yogyakarta von der indonesischen Regierung gegründet wurde. Es ist ein Institut, das die Fortbildung im Bereich der Multimedia und des Rundfunks durchführt. Es gehört der Regierung. Die Errichtung dieses Zentrums kam vom Abschuss des Palapa-Satelliten im Jahre 1976 nicht getrennt werden konnte. Dies war ein positiver Einfluss für die Entwicklung der Kommunikation und Informationstechnologie in Indonesien, auch in Südostasien. Aus diesem Grund hatte sich die indonesische Regierung verpflichtet, die Arbeitskräfte für den Eintritt in die Satellitenära vorzubereiten. Das MMTC wurde mit Hilfe der japanischen Regierung in der technischen Zusammenarbeit über die Internationale Zusammenarbeitsagentur Japans JICA gebaut. Diese Unterstützung wurde im Gebäude der Ausrüstung und Personalentwicklung realisiert. An der Fortbildung nahmen nicht nur die Schüler aus Indonesien, sondern auch aus den ASEAN-Mitgliedstaaten und anderen Entwicklungsländern und anderen teil. Das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun unser Programm Unser Indonesien mit dem Titel Pancasila ist die Lösung als Philosophie des Einheitsstaates der Republik Indonesien. Pancasila ist die Lösung oder Kalimatun Sawa, die zur Philosophie des Einheitsstaates der Republik Indonesien wird. Dies wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden der Beratenden Volksversammlung Ahmad Basarah in Jakarta letzten Mittwoch, den 25. Juli 2018. Basarah auf dem Bericht von mpr.go.id sagte, zu 450 Studenten der Sozial- und Politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Galuh, dass Pancasila ist das Erbe der Gründer und Nation-Ideologie. Es ist eine Ideologie, weder von einer bestimmten Religion noch von der Ideologie der Religion und der göttlichen Werte. Bei dieser Gelegenheit äußerte er seine Besorgnis über die möglichen Konzepte, die die Einheit der Nation spalten könnten. Er forderte auch die Studenten der Galuh-Universität auf, Pancasila zu beschützen und zu schützen. Indem wir uns schützen und dafür sorgen, schützen wir die Einheit Indonesiens. Unterdessen sagte Ahmad Haris Zubair in Bantul, dass Pancasila wirklich universelle Werte enthält. Sie sind Göttlichkeit und Menschlichkeit. Pancasila wurde bereits im Leben der Nation, der Gesellschaft und des Landes getestet. Darüber hinaus leben indonesische Menschen im pluralen und komplexen Leben. Daher wurde bewiesen, dass Pancasila die Gesellschaft vereinen kann, um die Nation in Richtung Wohlstand aufzubauen. Gemäß Haris im Leben der Nation und des Landes schließt Pancasila Nationalismuswerte im dritten Grundsatz von Pancasila und Demokratie im vierten ein. Die Werte sind wichtig, um in unserem täglichen Leben umgesetzt oder aktualisiert zu werden,
so dass die Werte nicht nur Rezitation oder Slogan sind. Auf der gleichen Veranstaltung sagte Dr. Heri Santoso, der Leiter des Pancasila Studienzentrums der UGM, dass Pancasila auch die Grundlage des Menschen ist, um introspektiv zu sein. Er sagte, dass Menschen oft ihr eigenes Ego verfolgen und andere zu beunruhigen. Wenn es nicht gut gehandhabt wird, wird es die Quelle von Problemen in der Zukunft sein. Das war unser Indonesien.
Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Indonesien ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, Westjava, das Sie kennen. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurzwelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 um 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom Indonesischen Stadtrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden Ihnen nun den erzieherischen und landwirtschaftlichen Touristenpark, den sogenannten Taman Wisata Edukasi und Wisata Pertanian in Bengkulu vorstellen. Bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesien in Jakarta. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie auch unser Programm über Livestreaming in www.poinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Bengkulu is eine Provinz auf der Sumatra-Insel. Sie ist bekannt für ihre gigantisch große Blume, die Rafflesia arnoldi. Die Provinz Bengkulu ist ein Lebensraum dieser größten Blume der Welt. Bengkulu ist auch bekannter geworden, weil der indonesische Gründungsvater Soekarno hier in die Isolation verbannt wurde und hier heiratete. Jetzt ist das Exilhaus von Soekarno eines der historischen Touristenziele, das in Bengkulu besucht werden muss. Außer der historischen Tour kann man in Bengkulu auch verschiedene andere interessante Aktivitäten treiben. Eine dieser ist ein Lehrgang, bei dem man den Erzgerissen und landwirtschaftlichen Touristenpark in Südbengkulu besuchen kann. Wenn Sie ihn besuchen, werden Sie ein komplettes Reiseerlebnis bekommen. Die Touristen aus allen Kreisen können über Kenntnisse über die moderne Landwirtschaft, Zucht und Ernte von Früchten sowie die Arbeit der Landwirte erlangen. Sie können auch einen touristischen Blumengarten, Forschungen im Landwirtschaftsbereich, Transportmittel und Landwirtschaftstechnologie kennenlernen. Liebe Zuhörer, ein Ausflug zum Erzgerissen und landwirtschaftlichen Touristenpark, Taman Wisata Edukasi und Wisata Pertanian ist nicht schwer. Die Entfernung von Percik Sud Bengkulu zum Fatmawati Flughafen in der Stadt Bengkulu beläuft sich auf 98 Kilometer. Von der Stadt Bengkulu aus dauert die Fahrt mit einem Wagen etwa 2,5 Stunden. Den Touristenpark zu betreten, müssen Sie zu Fuß gehen. Ihre Ermüdung wird verschwinden, wenn Sie die schöne Landschaft der blühenden Blumen an der linken und rechten Straße sehen. Sie sehen dort auch verschiedene Obstbäume wie Mangostan, Durian, Jackfruchten, Rambutan und Mangos, die auch Samen mit guter Qualität stammen. An der betonierten Straße entlang gibt es Pflanzen der langen grünen Bohnen und Ziegen und Kuhstelle. Liebe Zuhörer, wenn Sie nicht weit zu Fuß gehen, werden Sie ein Tor, an dem viele große Kürbisse hängen, betreten. Nachdem Sie an dem Tor mit den Kürbispflanzen vorbeigegangen sind, können Sie einen Garten von Manioppflanzen und andere Gemüsepflanzen sehen. Die Pflanzen sind bereit, von Besuchern gepflückt zu werden. Inmitten des Gartens gibt es eine kleine Moschee. Dort befinden Sie auch einige Verkäufer mit Snack und Mineralwasser. Wenn Sie durstig und hungrig sind, können Sie hier Erfrischungsgetränke und Mineralwasser kaufen. Außerdem gibt es eine weitere mittelgroße Moschee, die auf dem anliegenden Hügel steht. Von der Spitze dieses Hügels aus erstreckt sich eine wunderschöne Naturlandschaft, in dem Sonnenblumengarten, Reisfelder, Mais- und Gemüseplantagen sichtbar sind. In diesem Gebiet nehmen viele Touristen Fotos auf. Nachdem Sie die Reisfelder und Sonnenblumengärten gesehen haben, können Sie andere Aktivitäten wie das Erlernen der Pflanzen, den Namen und bei der Obsternte mitmachen. Liebe Zuhörer, der Touristenpark Taman Wisata Edukasi dan Wisata Pertanian ist etwa 16,5 Hektar groß. Etwa 6,5 Hektar davon sind mit einem Stadtzentrum belegt und 10 Hektar sind unkultivierte sogenannte kritische Flächen. Aber dank der technologischen Ernährung und des Professionalismus von Experten haben sich diese Flächen zu einem fruchtbaren Boden mit verschiedenen Pflanzen entwickelt. In diesem Touristenpark gibt es 50 Sorten von Pflanzen in Form von Obst und Gemüse sowie einen großen Gartenanbau. dituliskan konon dort daran tai nehmen zu ernten und aufs oder gemüse zu pflücken. Das gepflückte Gemüse und aufs wird dann gewogen und sie können dann entsprechend der Menge und der Preises an den Beauftragten des Touristenparks bezahlen. Der Besuch des Touristenparks ist übrigens kostenlos. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien über den Touristenpark Taman Wisata Edukasi dan Wisata Pertanian in Bengkulu. Wir werden uns morgen wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die Sprachentwicklung und die Sprachbildung des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums. Der heutige indonesische Unterricht hat Oleh-Oleh oder auf Deutsch Reiseandenken zum Thema. Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst zeigen wir Ihnen ein Gespräch in Indonesisch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht. Das Gespräch ist zwischen Tony und Enda. Sie gehen an der Straße Malioboro spazieren und suchen nach Souvenirs für Tonys Mutter. Hier ist das Gespräch.
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony, tapi selendang.
Oh, selendang.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen die indonesischen Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischunterrichts Oleh-Oleh oder auf Deutsch Reiseandenken zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Oleh-Oleh. Auf Deutsch Reise andenken. Aku ingin membeli oleh-oleh untuk ibuku. Auf Deutsch Ich möchte die Reise andenken für meine Mutter kaufen. Mungkin scarf. Auf Deutsch einen Schal vielleicht. apa bahasa Indonesianya scarf?
Auf Deutsch.
Wie heißt scarf in Indonesisch? Selendang.
Auf Deutsch.
Schal oder Halstuch. In dem Gespräch in Indonesisch hören wir das indonesische Wort oleh-oleh oder auf Deutsch Reiseandenken. In Indonesisch gibt es die wiederholten Wörter, die als Nomen fungieren. Hier sind einige Beispiele. Oleh-oleh. Auf Deutsch das Reiseandenken. Laba-laba, auf Deutsch, die Spinne. Kupu-kupu, auf Deutsch, der Schmetterling. Ubur-ubur, auf Deutsch, die Kuala. Lumba-lumba, auf Deutsch, der Delfin. Oder der Flipper. Laki-laki, auf Deutsch der Mann. Hier sind die Benutzung von den wiederholten Wörtern, die als Nomen fungieren, in Indonesischen Sätzen und ihre Bedeutung in Deutsch. Aku ingin membeli oleh-oleh. Auf Deutsch. Ich möchte ein Reiseandenken kaufen. Ada laba-laba di dinding.
Auf Deutsch.
Es gibt eine Spinne an der Wand. Aku punya kakak laki-laki.
Auf Deutsch.
Ich habe einen Bruder. In Indonesisch müssen wir nur das Adverb in Indonesisch wie beberapa oder auf Deutsch einige, unbanyak oder auf Deutsch viele oder semua oder auf Deutsch alle vor den wiederholten Wörtern hinzufügen, wenn wir die Pluralform von diesen wiederholten Wörtern, die als Nomen fungieren, schreiben möchten. Hier sind einige Beispiele. Aku ingin membeli beberapa oleh-oleh. Oder auf Deutsch, ich möchte einige Reiseandenken kaufen. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. Oder auf Deutsch, alle Männer in meinem Büro sind bereits verheiratet. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unseren heutigen Indonesischunterricht beenden, hören wir wieder nochmal das Gespräch in Indonesisch zwischen Tony und Endahcu.
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony. Tapi selendang.
Oh, selendang.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun machen wir eine Selbstübung. Heute erzählen Sie bitte über Ihren Beruf. Hier ist ein Beispiel für die Selbstübung. Nama saya Andi. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Liebe Hörerinnen und Hörer, senden Sie bitte Ihre Selbstübung zu unserer Website Adresse voi@voinews.id. Im November 2018 werden wir die Sieger dieser Selbstübung bekannt machen. Die Gewinner werden interessantes Preispaket bekommen. Das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Auf Wiederhören!
Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Indonesien ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, Westjava, das Sie kennen. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurzwelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 um 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom indonesischen Stadtrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Estima Nations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen malaysische Lieder. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Selayang Pandang oder auf Deutsch In einem Augenblick, das von Iyad Bustami gesungen wird. Gute Unterhaltung!
Wow! sayang, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang, layang-layang selayang pandang. Hati di dalam bagai bergoncang, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu selayang pandang.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.